SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2 am Morgen und jetzt kommt ein Reizthema. Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung, bedeutet weiße Künstlerinnen und Künstler, die Stilelemente aus der Kultur von Minderheiten übernehmen, stehen in der Kritik. Popstars wie zum Beispiel Billie Eilish, der vorgeworfen wird, sie singe mit schwarzem Akzent. In Bern wurde ein Konzert einer Reggae-Band nach Protesten aus dem Publikum abgebrochen, weil die weißen Musiker Dreadlocks trugen. Aneignung der jamaikanischen Kultur sei das, empören sich die einen. Kultur lebt von Austausch und Offenheit, sagen die anderen. Über diese Debatte spreche ich jetzt mit dem Kulturjournalisten Jens Balzer. Er ist Autor des Buchs Ethik der Appropriation, das heute erscheint. Schönen guten Morgen, Herr Balzer.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Würden Sie sich eine Buddha-Figur aufs Klo stellen?
Oh, nein. Also dafür ist mein Klo viel zu klein. Da würde gar keine Buddha-Figur draufpassen. Das würde man tatsächlich nicht mehr machen. Wir hatten aber vor 30 Jahren viel Spaß, irgendwie, als das Magazin Titanic einen Klorollenabstreifer in Form einer Jesus-Statue irgendwie vertrieb.
Eine religiöse Figur, also irgendwo hinzustellen, wo sie nicht hingehört. Auch das sei kulturelle Aneignung, sagen Kritiker. Ebenso das Indianerkostüm zum Fasching, der Kopfschmuck der indigenen Amerikaner sei ja schließlich etwas Bedeutungsvolles. Fehlt uns da die Sensibilität für andere Kulturen?
Es ist jedenfalls eine Debatte, die man ernst nehmen muss. Das versuche ich in diesem kleinen Büchlein darzulegen. Es ist üblicherweise ja so, Sie haben es gerade schon erwähnt, Dreadlocks in Bern, so ein kleines Konzert, ich glaube, da waren 3 Dutzend Leute in so einer alternativen Brasserie. Menschen im Publikum fühlten sich unwohl und dann wurde das Konzert nach der Pause nicht mehr fortgesetzt und daraufhin sprang dann sofort das halbe Internet und die gesamte konservative Presse mit Geschrei irgendwie auf diese armen Brasseriebetreiber. Die Cancel Culture zerstört unsere Meinungsfreiheit. Ich würde dafür etwas mehr Gelassenheit einerseits plädieren und zum anderen nochmal überlegen, was sind die Wurzeln dieser Debatte und wo kommt das eigentlich her und warum hat das ihre Berechtigung? Und es kommt aus der afroamerikanischen Kulturgeschichte oder aus der US-amerikanischen Kulturgeschichte, wo es immer wieder um die Aneignung afroamerikanischer Stile ging von weißen Musikern und Musikerinnen, die sich dann, wie zum Beispiel Elvis Presley, zum König des Rock'n'Roll ausgerufen haben oder Eric Clapton zum König des Blues. Dahinter wurden dann die schwarzen Urheber und Urheberinnen unsichtbar. Und erstmal geht es darum, verfälschte Geschichtsschreibungen zu korrigieren irgendwie und zu einer größeren Sensibilität irgendwie mit solchen Themen irgendwie durchzudringen.
Dennoch schreiben Sie in Ihrem Buch, jede Kultur beruht auf Aneignung. Wann ist Appropriation denn berechtigt?
Wenn ich das so genau beantworten könnte in so einem Katalog, ne, so bürgerliches Gesetzbuch der kulturellen Aneignung. Das muss in jeder Situation von jeder und jedem entschieden werden, was man für berechtigt hält und was nicht. Ich würde einfach erstmal nur dafür plädieren, sich irgendwie genauer darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich passiert und zu überlegen, was heißt denn das? Also was für kulturelle Muster und vielleicht auch rassistische Muster werden aufgerufen, wenn einerseits Leute Dreadlocks tragen und was kann das aber andererseits auch, es hat ja auch eine Geschichte als politisches Zeichen, nämlich sich als links zu erkennen zu geben, das hat ja auch sein eigenes.
Okay, dann nehmen wir aber nochmal das konkrete Beispiel, eben die weißen Reggae-Musiker mit Dreadlocks. Unter welchen Umständen wäre das denn eine berechtigte kulturelle Aneignung?
Also ich finde, dass es eine kulturelle Aneignung ist, die man durchaus problematisieren kann. Also es sind weiße Musiker, die sich bei der kulturellen Zeichen und im kulturellen Stil irgendwie einer marginalisierten und natürlich auch irgendwie historisch versklavten Kultur bedienen. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass dieses Argument, das dagegen vorgebracht wurde, also hier bedienen sich weiße Menschen bei einer indigenen jamaikanischen Kultur, dass das eben auch nicht stimmt, weil Reggae ist ja alles andere als Ausdruck einer indigenen Kultur. Es ist selbst eine Aneignung in den 50er, 60er Jahren von den musikalischen Wurzeln, von ganz vielen verschiedenen Stilen aus Afrika, aus Europa, aus den USA damals schon, die dann irgendwie, aus denen dann in Jamaika was Neues entstanden ist. Ich finde, man kann sowohl, um die Frage jetzt mal so salomonisch, dialektisch zu beantworten, also man kann sowohl das kritisieren, dass man sich mit solchen, sagen wir, auch Symbolen und Zeichen und Frisuren kostümiert als weißer Mensch. Man kann aber auch darüber nachdenken, ob man nicht als weißer Mensch, der diese Kritik an dieser kulturellen Aneignung vorbringt, damit die jamaikanische Kultur in so eine Indigenitätsrolle drängt, also auch eine ursprüngliche oder eine nicht entwickelte Kulturposition, die ihr gar nicht zukommt. Die ist viel moderner. Also Reggae ist eigentlich fast schon postmoderne Kultur. Und wenn man sagt, ey, das sind jetzt irgendwie, da wird jetzt Musik von Indigenen ausgebeutet, dann wirft das, finde ich, auch irgendwie einen kolonialistischen oder vielleicht sogar auch rassistischen Blick irgendwie von unserer sich für entwickelt haltenden Zivilisation auf die jamaikanische Kultur.
Mhm. Sprechen Sie was an. Also diese Diskussion treibt ja zum Teil auch ganz merkwürdige Blüten. Der Schauspieler Tom Hanks zum Beispiel hat vor kurzem gemeint, er würde die Rolle des schwulen Anwalts in Philadelphia heute nicht mehr spielen. Die Rolle müsste mittlerweile mit einem schwulen Schauspieler besetzt werden. Also besteht da auch nicht die Gefahr, wieder so in so ein Schubladendenken zurückzufallen? Wir und die anderen.
Ja, natürlich. Sie werden aber, das ist das Interessante, wenn man das versucht, ich habe das versucht, ja sowas moralphilosophisch mal zu begründen oder zu diskutieren. Sie finden für dieses Schubladendenken, wie Sie es nennen, eigentlich keine wirklich tragbare theoretische, philosophische Begründung. Würde jetzt keinen Theoretiker oder keine Theoretikerin geben, die darüber jetzt wirklich ein vernünftiges, nachvollziehbares Buch oder auch nur ein Essay schreibt, warum das so sein soll. Das sind alles jetzt so im Internet gewachsene Erregungszustände, wo man jetzt mittlerweile nicht mehr genau weiß, was man eigentlich noch darf und wie die Lage so ist. Und ich finde, man könnte versuchen, da mal rauszukommen aus diesen Erregungszuständen. Mhm.
Sie haben in Ihrem Buch auch ein sehr praktisches Beispiel, den Hip-Hop, aufgezeichnet. Also ganz klar eine afroamerikanische Kultur, die es nicht nach Europa geschafft hätte, wenn es die kulturelle Aneignung nicht geben würde. Also es gäbe auch keinen Deutschrap. Gut, das fände der eine oder andere vielleicht nicht schlecht. Aber ist kulturelle Aneignung nicht auch eine Bereicherung für die Kultur im Gesamten?
Ja, wenn Sie den Hip-Hop ansprechen, der Hip-Hop ist ja seinerseits auch aus kulturellen Aneignungen entstanden. Es war gerade vom Reggae die Rede, Hip-Hop entstand Anfang der 70er Jahre in New York, in der Bronx, und zwar als jamaikanische Migranten ihre Soundsystem-Kultur nach New York gebracht haben und die zur Sprechgesangstechnik des Rap wurde. So. Ohne diese kulturelle Aneignung würde es den Hip-Hop gar nicht geben. Und in der Tat, interessant ist, es gibt dann schon verschiedene Möglichkeiten, auch in der afroamerikanischen Kultur oder in der afrodiasporischen Kultur darauf einen Blick zu werfen. Also der Black Nationalism der späten 80er, frühen 90er reklamierte Hip-Hop als seine eigene Kultur, als Kultur der afroamerikanischen Selbstermächtigung, und sah das auch mit großem Missvergnügen, dass die tatsächlich in alle Welt zu streuen begann in den 90er Jahren nach Europa und dann ja sogar nach Deutschland. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Kulturhistoriker und Theoretikerinnen, die sagten, nein, aber das ist auch eine Kultur, die selber aus Aneignung entstanden ist und in der Zeit sich jetzt nicht eine afroamerikanische Traditionslinie, die sich bis zurück zum Blues meinetwegen verfolgen ließe, sondern die zurückweist in die diasporische Kultur der in über alle Welt und vor allem über den Atlantik verstreuten, aus Afrika verschleppten Sklaven und Sklavinnen. Und dieses Diasporische ist das Kultur, mit dem sich doch überhaupt jetzt sowas wie ein befreiter Kulturbegriff ergeben könnte. Nämlich, weil es da immer darum geht, dass man aneignet und ganz verschiedene Arten von marginalisierten Gruppen sich gemeinsam empowern und miteinander etwas machen.
Die Ethik der Appropriation, so heißt das Buch von Jens Balzer, das heute im Verlag Mattes und Seitz Berlin erscheint. Über das Reizthema kulturelle Aneignung habe ich mit dem Kulturjournalisten gesprochen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.